Wolf Podcasts.
Vandalismus als Krankheit nächsten Mittwoch, also um dieselbe Zeit, 19:30, eben hier. Leitung des Abends Professor Wolfgang Wesiak. Und Donnerstag, 12. Oktober, 20 Uhr, auch Hörsaal 4, Rudolf Barrow, zu Grundfragen einer Logik der Rettung. Das erste Mal, dass ich in diesem Arbeitskreis mich öffentlich betätige. Ich bin seit letztem Semester dort Mitglied und bin es um auch unübliche Meinungen zu hören und vorzustellen. Das soll ja Grenzen geben, wo man das überall machen kann. Ursprünglich war ein Vortrag von mir angekündigt mit dem Thema die Mutter, die Fremde, die Maschine, das Nichts. Da ich aber im November auch schon hier auftreten soll, mir war das erst nicht klar, dass es derselbe Zusammenhang ist, nämlich bei 200 Jahre Aufklärung, 50. Todesjahr Freuds mit dem Arbeitskreis für Psychoanalyse, habe ich mir gedacht, warum soll ich hier zweimal sein, dann ist es doch besser, dass dann noch jemand anders käme. Und es war eigentlich eine ziemlich schnelle Entscheidung oder zumindest der Versuch, stattdessen jemand anderen hierher zu bekommen. Und das hat auch geklappt, wie gesagt, etwas schnell. Und zwar Frau Dr. Anna-Luise Bergmann aus Berlin, die vortragen wird zum Thema der Menschenversuch als Akt aufklärerischer Vernunft. Wir beide befinden uns im Bereich der feministischen Wissenschaftskritik. Die These, die ich angekündigt habe, in dem Vortrag, den ich jetzt noch nicht halte, möchte ich mal zum Hintergrund nehmen für eine kurze Einführung von Anna Bergmann und auch eine Darstellung dessen, warum sie hier ist und was so ein bisschen hingeht auf eine kurze Analyse der Hintergründe dieses sogenannten Institutskonflikts, in dem nämlich Frau Bergmann die Rolle spielte, dass sie die Frau ist, die ich gerne als zweite Assistentin zusammen mit Sieglinde Rosenberger hier am Institut gesehen hätte, wenn es nach mir gegangen wäre. Die Sache ist inzwischen entschieden, andersherum, also wir sind die Niedergelegten sozusagen, und die Frau Appelt ist jetzt also da und ich kann also die Frau Bergmann nur noch so ex post nochmal einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen versuchen, auf diese Weise. Meine These und wo ist der Zusammenhang ist, dass wir in der Tat im Zeitalter der berühmten männlichen Erfindungen leben, nämlich der Entfremdung, der Maschine und des Nichts. Und in diesem Zusammenhang sind Frauen besonders betroffen. Das kann man zum Beispiel immer daran sehen, wie die Frauen vor allen Dingen neuerdings gespalten sind. Insbesondere in Fragen eben der Technik, des Naturverhältnisses und auch der Politik im Konkreten. Und darum ging eigentlich auch der ganze Konflikt an unserem Institut, der nun beigelegt wurde, nämlich, ist dieses Zeitalter zu begrüßen oder nicht? Und da gingen die Meinungen doch wirklich sehr auseinander. Ich finde, es ist nicht zu begrüßen. Auch die Anna Bergmann findet, dass das nicht zu begrüßen ist. Sie hat gearbeitet zu diesem Problem der Wissenschaft und Verantwortlichkeit schon in ihrer Dissertation mit dem Titel Die Rationalisierung der Fortpflanzung. Da ging es nämlich um die eugenischen und rassehygienischen Debatten und Praktiken bis zum Ersten Weltkrieg in Preußen. Also praktisch die Vorläufer dessen, was wir heute als Gentechnologie und Reproduktionstechnologie, Diskussion und Praxis wiederfinden. Aus meiner Sicht war die Anna Bergmann besonders gut geeignet für diese zweite Assistentinnenstelle. weil sie den Versuch gemacht hat, zu zeigen, dass unsere Position als Frauen zwischen Entfremdung, Maschine und Nichts eben ins Nichts und nicht ins Paradies führt. Die Politik, mit der eine andere Personalentscheidung durchgesetzt wurde, war auch entsprechend männlich betont, zunächst einmal und massiv. Sie ist politisch herbeigeführt worden, entgegen der in diesem Falle versammelten Kompetenz, wenn ich das so sagen darf, der Lehrstuhlinhaberin und des Institutsvorstands. Sie ist politisch durchgesetzt worden durch den massivsten Eingriff von Parteien des progressiven Spektrums. Ich würde sagen, das ist so eine Art linke Konservativismus, ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Auf jeden Fall auf eine massive Art wurde verhindert, dass hier eine neue Denkweise Platz greifen kann, und zwar über meine Person hinaus. Das Beispiel zeigt aber auch, dass nicht nur das, was wir in der Frauenbewegung den Männerbund nennen, wunderbar funktioniert, sondern dass auch die alten Mechanismen der Beteiligung von Frauen dabei funktionieren. Und das zeigt wiederum, dass es eigentlich nicht darum geht, was die Leute meistens meinen, wenn es um Frauenforschung geht, dass nämlich einfach nur verschiedene Meinungen, gewissermaßen pluralistisch, zu einem und demselben Thema oder zu einer und derselben Grundthese bestehen, sondern dass es hier geht um Sein oder Nichtsein. Es geht hier eigentlich um die Verlängerung des Geschlechterkonflikts in die Frauen hinein. Es geht nicht darum, verschiedene Aspekte ein und derselben Frage zu beleuchten, das kann es sein, aber es war in diesem Falle nicht der Fall, sondern meiner Erfahrung nach, und die ist schon etwas länger, und das findet ja auch in der Bundesrepublik statt, geht es darum, ob eine frauenfeindliche Frauenforschung entsteht oder nicht. Und es gibt solche, die sich daran beteiligen und solche, die das ablehnen. Und ich gehöre zu den Letzteren. Da es aber immer wieder dieses Problem der Beteiligung und der Mittäterschaft oder der Täterschaft von Frauen gibt, haben wir das auch hier gehabt, mit dem entsprechenden Ressentiments, der entsprechenden Verzeihung, aber Gehässigkeit, also den entsprechenden Emotionen, die dabei eine Rolle spielen. Und meiner Ansicht nach geht es dabei immer um das Problem bei den Frauen, Macht oder Erkenntnis. Was wollen wir? Wollen wir uns beteiligen an dieser Macht, an dieser Männermacht, oder suchen wir nach Erkenntnis? Und meiner Ansicht nach schließt sich das irgendwie aus. Aber diese Entscheidung muss dann eben jede Frau selbst treffen. Sodass am Ende nichts anderes herausgekommen ist, als das, was üblich ist. Es ist eigentlich eher banal. Die Frauen sind wieder einmal, zumindest im feministischen Sinne, ihrer Möglichkeiten beraubt worden. Und das, was möglich ist, ist die Zuarbeit zu dem, was es immer schon gegeben hat. Die Chance wurde vertan. Ich lese jetzt am Schluss noch kurz vor ein Zitat, das meine Meinung in dem und meine Erfahrung sehr gut wiedergibt, aus Heide Göttner Abendroth, die tanzende Göttin. Sie bezieht es auf die Kunst. Sie können sich immer dabei statt Kunst Wissenschaft denken, und es ist genau das, was hier verpasst wurde, nämlich, Zitat, die Radikalität in meiner Definition von Kunst, also denken Sie sich jetzt immer Wissenschaft, wenn es Kunst heißt, oder Künstlerin, Wissenschaftlerin. Also die Radikalität in meiner Definition von Kunst hat manche zeitgenössische Künstlerin, die sich mit großer Anstrengung einen Platz im heutigen Kunstbetrieb erkämpft hat oder noch willens ist, ihn zu erkämpfen, erschreckt. Die Reaktion ist dann meist heftige Abwehr gegen die neuen Ideen und Festklammern an den traditionellen Formen von Kunst, in die sie ihre verändernden Inhalte mühsam unterzubringen versucht. Aber diese beginnende Diskrepanz zwischen den verengenden Formen patriarchaler Kunst und den neuen Erlebnisweisen, die Frauen in die Kunst hineintragen und die rahmensprengend sind, wird sich verschärfen. Das wird den Weg öffnen zu der matriarchalen, Formen und Gattungen und sonstige Bereiche überschreitenden Kunst. Dennoch verstehe ich das ambivalente Gefühl heutiger Frauen, die sich noch in traditionellen Kunstformen zu bewähren versuchen. Einige Künstlerinnen lösen das Problem jedoch auf andere Weise als durch Abwehr. Sie lassen sich voll Offenheit und mit dem Reichtum ihrer künstlerischen Gaben gemeinsam in den Prozess der matriarchalen Kunst ein, an dem wir zusammenarbeiten. Dabei sind sie natürlich nicht mehr die manchmal bewunderten, oft egozentrischen Einzelpersonen, die isolierten, vereinsamten Individuen, zu denen sie der heutige Kunstbetrieb macht. Sie sind in einer Gruppe mit ihren eigenwilligen Frauen zusammen, in der sie symbolischen Ausdruck mit den anderen gemeinsam in einem größeren Rahmen, der unser aller Kräfte fordert, schaffen. Dabei verwischt die Gemeinsamkeit nicht den Ausdruck ihrer Individualität, sondern es ergeben sich künstlerische Anfragen und Antworten und Dialoge, bei denen die eine aufnimmt und fortführt, was die andere begann. Ein faszinierendes Wechselspiel. Zitat Ende. Ja, also dazu wird es vorläufig nicht kommen. Und damit übergebe ich an die Anna Bergmann.
Ich möchte noch vorausschicken, dass das Thema, über das ich sprechen werde, bisher ziemlich unerforscht ist und dass vor einigen Jahren in der Bundesrepublik damit begonnen wurde, erstmal durch die Beschäftigung mit der Medizin im Nationalsozialismus überhaupt den Menschenversuch neu zu thematisieren. Und entsprechend wird auch das Niveau dieses Vortrags sein. Also es ist ein neues Thema, wo noch sehr viel darüber nachzudenken sein wird. Im Jahre 1898 berichtete der heute in beinahe jedem Lexikon aufgeführte Professor für Dermatologie, Albert Neisser, über seine experimentellen Versuche an Menschen, die dazu dienen sollten, die Prophylaxe der Syphilis aufzuklären und voranzutreiben. Für diesen Zweck hatte er 20 schon an Syphilis erkrankten Patienten und Patientinnen Serum von anderen Syphilis Erkrankten in der Breslauer Klinik subkutan, das heißt unter die Haut, gespritzt und 8 Patientinnen, die wegen anderer Hautkrankheiten in der Klinik zur Behandlung waren, das infizierte Serum intravenös, also in die Blutbahn, gegeben. Neisser wollte herausfinden, ob Syphilis durch Impfungen immunisierbar sei. Schon 1879 hatte er sich einen Namen durch die Entdeckung von Tripper-Erregern, die nach ihm benannte Bakteriengattung Neisseria, gemacht. Dieses Mal konnte er allerdings keine positiven Erfolge als Jubiläumsgabe, wie er sich ausdrückte, melden. Sein Forschungsinteresse lautete, Zitat, ist das Serum syphilitischer Personen für gesunde Menschen unschädlich, Zitat Ende. Diese Frage musste er nach seinen Experimenten an Prostituierten verneinen. Das Ergebnis war nämlich, dass alle intravenös gespritzten Frauen an Syphilis erkrankten. Ich zitiere 2 Beispiele aus seiner Versuchsreihe, die er an ganz jungen Frauen zwischen 10 und 20 Jahre alt durchführte. Clara G. ist 14 Jahre alt und befindet sich in der Klinik wegen Schuppenflechte. Vom 2. bis 6. Februar 1892 bekommt sie 3 Injektionen mit dem Serum eines anderen syphiliskranken Mannes. Sie stirbt nach 8 Monaten. Emily P. ist 17 Jahre alt. Sie ist wegen Tripper in Behandlung. Die Seruminfektion erfolgt am 15. Februar 1892 intravenös mit dem Blut eines 23-jährigen frisch erkrankten Mannes an Syphilis. Am 7. Juli 1892 zeigen sich die ersten Syphilis-Symptome. Am 24. August 1892 erkranken ihre Genitalien. Bis 1895 beobachtet Neisser diese Frau. Sie hat trotz seiner Quecksilbertherapie immer noch Syphilis. Aus diesen Versuchen folgert er lapidar, Zitat, dass jedenfalls eine Immunität durch diese Infusion nicht verliehen worden ist, Zitat Ende. Er resümiert, Zitat, Leider haben wir ein positives Ergebnis, einen eklatanten Fortschritt in der Syphilis-Therapie nicht feststellen können. Und der schönste Lohn, den wissenschaftliche Arbeit in unserem Felde finden kann, der leidenden Menschheit ein besseres und sicheres Heilmittel, als wir bisher kannten, zu bringen, ist noch nicht zuteil geworden. Wer aber im Arbeiten und Forschen selbst, im Suchen nach besseren Kampfmitteln gegen die überall verbreitete Volksseuche Befriedigung findet, der wird nicht resignieren, sondern fröhlich erst recht zu neuer Arbeit sich angespornt fühlen, wenn er die Fülle ungelöster Fragen überblickt, welche wir in der voranstehenden Seiten gestreift haben. Klinische und experimentelle Arbeit ist noch in unendlicher, unabsehbarer Masse zu leisten. Zitat Ende. In der Tat gab es in der Blütezeit der experimentell naturwissenschaftlich arbeitenden Medizin noch eine unabsehbare Masse zu leisten. Solche und viele andere Experimente an Patienten und Patientinnen waren in dieser Epoche keine Ausnahme. Entsprechend wurden sie im wissenschaftlichen Forum preisgegeben. Im Folgenden soll die Frage interessieren, wie sich durch eine neue Körper- und Krankheitsvorstellung seit der Aufklärung eine Dialektik von Heilen und Vernichten konstituiert hat, die nicht erst im Nationalsozialismus zum Tragen kam, sondern in dieser Zeit ihre grausamste Zuspitzung zeigte. Dabei wird der philosophische Diskurs der Aufklärung sicher zu kurz kommen. Mir geht es erst einmal darum, einen Einblick in die Erkenntnismethode der naturwissenschaftlichen Medizin am Beispiel der Darstellung von noch zwei anderen Experimenten an Menschen zu geben. Am Schluss werden Fragen nach den politischen Umgangsformen mit dem Spezialistentum der Humanmedizin aufgeworfen. Geht der Menschenversuch zwar schon in die Antike zurück, er wurde immer an zu Tode Verurteilten vorgenommen, so setzte er sich als unumstrittene, gängige Methode zur Erkenntnisgewinnung von Diagnostik und Therapeutik erst seit der Aufklärung durch. Das Gleiche gilt für den Tierversuch und die Leichenöffnung. Die Generalisierung dieser Erkenntnisweisen seit dem 18. Jahrhundert leiteten sich aus einem neuen Naturverhältnis ab und führten zu einer endgültigen Entmystifizierung des Leibes von religiösen Tabus. Über zwei Jahrtausende hatte sich die humoralpathologische Körperauffassung von den vier Elementen Wasser, Erde, Feuer, Luft gehalten und beherrschte die medizinische Diagnostik und Therapeutik. Ein neues Körperkonzept kam im Rahmen der kartesianischen Naturphilosophie auf. Der Körper wurde nicht mehr als Einheit, die aus der Balance geraten kann und dann krank macht, gesehen, sondern er wurde als Maschine vorgestellt, die mechanischen Gesetzen unterliegt. Er wurde in seiner Ganzheit aufgegeben und immer mehr in kleinere Organe, Gewebe, Zellen und Funktionen in paralleler Anwendung der neuen Erkenntnisweisen zerlegt. Ein Höhepunkt zum Beispiel dieser Umbewertung und neuen Sichtweise des Körpers war die Zellularpathologie Rudolf Virchows in der Mitte des 19. Jahrhunderts, mit der auch die Vorstellung vom Volkskörper und dem Zellenstaat aufkam. Der liberale und in der 48er-Revolution engagierte Rudolf Virchow hatte nämlich die Sätze geprägt, Zitat, die Medizin ist eine soziale Wissenschaft und die Politik ist nichts weiter als Medizin im Großen, Zitat Ende. Der Körper wurde von ihm mit dem Staat verglichen, denn, so Virchow, er besteht aus lebenden Gliedern gleicher Abstammung. Zitat Ende. Die neue Körpervorstellung seit der Aufklärung lieferte schließlich die Basis unserer heutigen Schulmedizin. In der Analogie von Körper und Maschine wurde gleichsam von einem Dualismus zwischen Geist und Körper, zwischen Vernunft und Materie ausgegangen. Der Geist in seiner ihm zugeschriebenen Eigenschaft des abstrakten Logos wurde vom Körperlichen abgespalten, wobei alles Leibliche konsequent als dumme, passive Materie, als Rohstoff fundamental entwertet und ehrfurchtslos zum Zwecke rationaler Erkenntnisgewinnung und Naturbeherrschung zerstückelbar wurde. Das neuartige Naturverhältnis der bürgerlichen Gesellschaft forderte die restlose Aufklärung von Natur heraus, in Anführungsstrichen. Das mehr oder weniger als Gewaltverhältnis formuliert war. Der radikale Aufstieg der Naturwissenschaften war ein Ergebnis davon. Für die naturwissenschaftliche Medizin und all ihren Erfolgen bedeutete die Durchsetzung des Tier- und Menschenversuchs als neue Erkenntnismethoden von Krankheiten und deren Heilung außerordentlich viel. Welche Körper mussten für den Fortschritt der experimentellen naturwissenschaftlichen Medizin herhalten? Alle Gruppen, die als Vernunft unfähig, das heißt vom körperlich Triebhaften, als beherrscht galten. Im medizinischen Jargon des 19. Jahrhunderts, der sich bis Mitte des 20. Jahrhunderts hielt, waren sie als minderwertig diagnostiziert. Also der Begriff der Minderwertigkeit ist ein medizinischer Diagnosebegriff aus der Psychiatrie, der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Dazu zählten alle Frauen als die Repräsentation passiver, dummer Natur schlechthin, genauso wie Verrückte, Verbrecher, Kinder aus Findelhäusern und eine wichtige Gruppe unter den Frauen, die Prostituierten. Was Neisser zum Beispiel von seinem, in Anführungsstrichen, Forschungsmaterial hielt, äußerte er in einem Artikel von 1915 so, Zitat, dass ein enorm hoher Prozentsatz der zu behandelnden Elemente der Prostituierten von vornherein psychisch minderwertige Personen sind und dass sie auf der Basis der psychischen Minderwertigkeit an die Prostitution verfallen. Zitat Ende. Neben diesen Gruppen, auf welche forschende Mediziner ihren Zugriff in den Kliniken fanden, standen ihnen ganze Bevölkerungen in den Kolonialgebieten zur Verfügung. Auch hier hatte der Begriff der Minderwertigkeit im 19. Jahrhundert Hochkonjunktur und wurde wissenschaftlich rational anhand von Kopfmessungen und Wägungen der Hirngewichte begründet. Im Status der Minderwertigkeit wurden die genannten Gruppen auf sehr verschiedene Weise zum Erkenntnisobjekt einer sich selbst so definierten männlichen Vernunft. Also besonders in der Hirnforschung, Anthropologie, Bakteriologie, in die Kolonialmedizin sehr verwickelt war, und die Gynäkologie, die viel auch auf deutschem Boden experimentiert hat. In Deutschland lösten seit Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang der 30er Jahre Menschenversuche immer wieder Proteste und Skandale aus, meistens wegen der Todesfälle, die von Verwandten oder von Naturheilkundlern publik gemacht wurden. Aber es kam niemals eine Strafe zustande. Die Kolonialmedizin blieb, wie später die sogenannte nationalsozialistische Medizin, von solchen Störungen verschont. Wahrscheinlich hatten sie deswegen eine so immense innovative Wirkung auf den wissenschaftlichen Fortschritt. Durch die Ausweitung des Begriffs der Minderwertigkeit mithilfe und durch die Medizin und im Zuge der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik expandierte das medizinische Experimentierfeld enorm, zum Beispiel unter anderem durch das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses und durch die Freigabe von KZ-Häftlingen an die medizinische Forschung, also bis zum Risiko des Todes. Es steht heute fest, dass die Menschenversuche im Nationalsozialismus kein Bruch mit bestehenden Traditionen waren, sondern nur die volle Konsequenz aus einer reduktionistisch-naturwissenschaftlichen Medizin, wie der Medizinhistoriker Gerhard Bader sagt. Weiter steht fest, dass sie der naturwissenschaftlichen Norm entsprachen und deswegen keineswegs als pseudowissenschaftlich zu qualifizieren sind, sondern als durchaus solide. Ich gebe deswegen ein Beispiel aus der klinischen Station der Abteilung für Fleckfieber- und Virusforschung, die im Konzentrationslager Buchenwald eingerichtet war. Hier war das wissenschaftliche Forschungsinteresse, das im Russlandfeldzug 1941 um sich greifende Fleckfieber durch Impfungen in den Griff zu bekommen. Bis 1944 fanden dazu 24 Versuchsreihen in der eigens dafür eingerichteten genannten Station statt. Involviert war Professor Gerhard Rose, Tropenhygieniker, der in Heidelberg habilitiert hatte, und er galt als Direktor der Tropenmedizinischen Abteilung im Robert-Koch-Institut für Infektionskrankheiten in Berlin als anerkannter Wissenschaftler. In dieser Versuchsreihe wurden unterschiedliche Impfpräparate in ihrer Wirkung auf Fleckfieber überprüft. Daraus ein Zitat vom 11. April 1943, Zitat, Vorversuch C-Doppelpunkt. Zur Feststellung eines sicheren Infektionsmodus werden Versuche mit Fleckfieberkranken Frischblut angestellt. Es wurden wie folgt infiziert: 3 Personen mit je 2 Kubikzentimeter Frischblut intravenös, 2 Personen mit je 2 Kubikzentimeter Frischblut intramuskulär, 2 Personen mit je 2 Kubikzentimeter Frischblut subkutan, 2 Personen nach Ritzung der Haut, da ist noch ein anderes Wort, 2 Personen mittels Impflanzette. Die intravenös Infizierten erkrankten an typisch schweren Fleckfieber und verstarben infolge Versagens des Kreislaufes. Die übrigen Versuchspersonen klagten nur über geringe Beschwerden, ohne klinisch krank zu machen. Zitat Ende. Zwar kamen nach dem Kriege in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen Wissenschaftler und Ärzte zur Anklage, aber die Forschungsergebnisse, die organischen Präparate von ermordeten Menschen und Daten, welche die sogenannte Nazimedizin gesammelt hatte, wurde nicht in Frage gestellt. Man kam auch nicht auf die Idee, die Menschen noch zu bestatten, also von denen die Präparate heute noch ganz aktiv in der Forschung sind. Ob die Raumfahrttechnik, die Entwicklung der operativen Gynäkologie oder die heutige Reproduktionsmedizin, sie profitierten und tun dies teilweise bis heute von den KZ-Menschen versuchen. Ein letztes Beispiel aus der bundesrepublikanischen Humangenetik soll verdeutlichen, wie diese Tradition heute bewertet wird und welche Chancen ihr für ihre Kontinuität gegeben wird. Am 3. Dezember 1988 verlieh der Präsident der Freien Universität Berlin, Heckelmann, anlässlich der 40-Jahresfeier der FU Berlin Ehrendoktorwürden. Unter den Geehrten befand sich auch einer der führenden Humangenetiker der Bundesrepublik, Heinrich Vogel. Das FU-Magazin berichtet, Zitat, mit dieser Auszeichnung bringt die FU ihre Anerkennung der hervorragenden Verdienste von Professor Vogel um die Entwicklung der Humangenetik in Deutschland zum Ausdruck. Zitat Ende. Ein besonderer Verdienst von Vogel sei es, dass er, Zitat, der Humangenetik in Deutschland wieder zu internationalem Ansehen verholfen habe. Im Namen einer pervertierten Genetik waren unter der Herrschaft des Nationalsozialismus unfassbare Verbrechen begangen worden. Es gab das Fach Humangenetik nicht mehr. Zitat Ende. Als Schüler des Genetikers Hans Nachtsheim habe Vogel sich, Zitat, immer dem rationalen Umgang mit den Erkenntnissen der Humangenetik verpflichtet gefühlt. Zitat Ende. Auf welche Schule wird hier verwiesen? In der Tat war Nachtsheim ein deutscher Humangenetiker, der es abgelehnt hatte, der NSDAP beizutreten. Und das ist schon alles. Er verstand seine Forschung als weltanschaulich ungebunden. Das hinderte ihn aber nicht daran, in der Zeit des Nationalsozialismus seine Karriere genau an dem Humangenetischen Institut weiterzuführen, dessen Aufschwung und Renommee ohne die Mitarbeit an der nationalsozialistischen Rassen- und Bevölkerungspolitik undenkbar ist. Es handelte sich um das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik in Berlin-Dahlem, in dem deutschen Oxford, das seit 1927 unter der Leitung von dem Anthropologen Eugen Fischer eugenische Forschung und Politikberatung betrieb. Es war seit 1933 eines der wichtigsten wissenschaftlichen Institute, das durch Ausbildungstätigkeiten von SS-Ärzten, Erbgesundheitsrichtern, durch Gutachten für Abstammungsnachweise und Zwangssterilisation die Selektions- und Mordpolitik der Nazis aktiv unterstützte. Gleichzeitig wurde in diesem Institut wissenschaftlich solide Zwillingsforschung, Anthropologie und Erbpathologie durchgeführt. Der Weltruf, den es sich in dieser Zeit durch seine Forschungen verschaffte, gilt in der Humangenetik bis heute. Und also die Forschungsergebnisse sind in jedem humangenetischen Lehrbuch nachzulesen noch. Auch mit Fotos der Menschen, die damals fotografiert wurden und ausgemessen. Er wurde nie erschüttert, also der Weltruf, obwohl bekannt ist, dass der Arzt Dr. Mengele seine Forschungen in Auschwitz im Auftrag und im Rahmen der Zwillingsuntersuchungen des Dahlemer Instituts durchführte. Auch Nachtsheim war trotz seiner weltanschaulichen Ungebundenheit an Menschenversuchen beteiligt. Seit 1941 war er der Leiter der Abteilung für experimentelle Erbpathologie in Berlin-Dahlem und erforschte hauptsächlich an Kaninchen über die Frage von Vererbung der Epilepsie. Die Tiere wurden als Modell für das Studium menschlicher sogenannter Erbkrankheiten benutzt. Nachtsheim hatte 1944 die Gelegenheit, an einem Projekt teilzunehmen, in dem Kinder aus einer brandenburgischen psychiatrischen Anstalt, die an Epilepsie erkrankt waren, unter Druckversuchen auszusetzen. Was Nachtsheim von anderen deutschen Humangenetikern unterschied und ihn bruchlos rehabilitationsfähig machte, war, dass er bis 1945 seine Veröffentlichung der Haustiergenetik gewidmet hat und erst seit Ende der 40er Jahre politische Konsequenzen aus der humangenetischen Forschung forderte. Er vermisste nach 1945 eugenische Bevölkerungspolitik in der Bundesrepublik und stellte von nun an sein politisches Anliegen in den Mittelpunkt seiner Publikationen. Er war einer der ersten, vehementesten Verfechter eines eugenischen Sterilisationsgesetzes und setzte sich ebenso engagiert für Geburtenkontrolle in der sogenannten Dritten Welt unter Titeln wie zum Beispiel, Zitat, Übervölkerung und Erbgutdegeneration, Gefahren für die zukünftige Menschheit aus der Sicht des Erbbiologen. Das ist eine Schrift von 1968. Sein wissenschaftliches und politisches Engagement verschaffte ihm in der Bundesrepublik Ansehen. 1955 nahm er den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland in Empfang und seit 1958 arbeitete er als Mitglied im Bundesgesundheitsrat. In einem Aufsatz von 1963 im Bundesgesundheitsblatt unter der Überschrift »Unsere Pflicht zur praktischen Eugenik« verlangte Nachtsheim, Zitat, »Methoden der Verhinderung oder doch Eindämmung des erbkranken Nachwuchses«, Zitat Ende, und pochte auf die Wiedereinführung von Gesundheitszeugnissen und der eugenischen Sterilisation, also auch der Zwangssterilisation. Sie sei, Zitat, nicht nur das sicherste, sondern das einzig sichere Mittel zur Ausschaltung der Erbkranken, Zitat Ende. Nachtsheims Schüler, der von der Freien Universität gerade geehrte Humangenetiker Heinrich Vogel, führte die Tradition seines Lehrers fort. In seinem Leitfaden für Studenten und Ärzte, betitelt mit genetische Familienberatung, lobt er die operative Unfruchtbarmachung als die, Zitat, sicherste verfügbare Maßnahme zur Empfängnisverhütung bei Schwachsinnigen. Gerade bei diesen sind alle bisher bekannten konzeptionsverhütenden Maßnahmen nicht brauchbar. Eine sichere Konzeptionsverhütung ist aber sowohl im Interesse der Patienten wie der Nachkommen oft dringlich. Zitat Ende. 1957 hatte Vogel sich an dem von Nachtsheim geleiteten Max-Planck-Institut für vergleichende Erbbiologie und Erbpathologie habilitiert. In seiner Habilitationsschrift über die Erblichkeit des normalen Elektroenzephalogramms, also über die Aufzeichnung von elektrischen Strömen im Hirn, mit dem Untertitel »Vergleichende Untersuchung an ein- und zweieiigen Zwillingen« hatte Vogel 208 Zwillingspaare im Hirnstromlabor der Neurochirurgischen Universitätsklinik der Freien Universität unterschiedlichen EEGs ausgesetzt. Unter der Überschrift Gewinnung des Zwillingsmaterials gibt Vogel darüber Auskunft, wie er an sein Material gelangte. Zitat: Die Adressen des größten Teiles der Zwillinge erhielt das Max-Planck-Institut 1951 auf seine Bitte hin von der Landesbehörde des Gesundheitswesens, die eine Anfrage nach Zwillingskindern bei allen Berliner Schulleitern anordnete. Auf alle Typen von öffentlichen Schulen wurde diese Anfrage ausgedehnt und die Schulleiter beantworteten sie vollständig. Zitat Ende. Die Zwillinge mussten während des EEGs die Augen öffnen und schließen, Rechenaufgaben lösen, 3 Minuten lang forciert atmen und schließlich wurden sie einem Sauerstoffmangel ausgesetzt, um herauszufinden, wie unterschiedlich oder gleich Zwillinge physisch und psychisch reagieren. Dazu Vogel, Zitat, Atmung eines Gemisches von 7% O2 und 93% N2 entsprechend einer Höhe von 7000 Metern mittels eines Ventilmundstückes aus einer Flasche nach Verschluss der Nase durch eine Klemme, Zitat Ende. Vogel erzeugte mit diesem Versuch bei den Kindern eine akute Hypoxie. Das heißt, die Pulsfrequenz steigt, um Sauerstoffmangel auszugleichen, und die Atmung wird schneller. Man kann diesen Versuch mit einem schnellen Höhenaufstieg vergleichen. Bei Menschen mit Herzstörungen kann ein solcher Versuch zu Krämpfen, Ohnmachtsanfällen oder lebensgefährlich sein. Vogel äußerte sich über die mit den Unterdruckversuchen, die noch ein Stück weit anders war, wurde im KZ auch unglaublich viel, also in den KZs unglaublich viel experimentiert. Vogel äußerte sich über die Problematik solcher Versuche mit Kindern lediglich so, Zitat: Oben wurde schon bemerkt, dass den Belastungsversuchen bei Zwillingsmaterial enge Grenzen gesetzt sind. Wenn man Zwillinge und ihre Eltern nicht vergrämen will, so darf man nichts tun, was größere Unannehmlichkeiten oder gar Schmerzen verursacht oder was mehr als nötig Angst macht oder gar Gefahren mit sich bringt. Das Gleiche gelte etwa für die Durchführung des O2-Mangelversuches in einer Unterdruckkammer. Die in dieser Literatur mitgeteilten Untersuchungen mit exakten Methoden wurden deshalb vorwiegend an erwachsenen Studierenden, Soldaten, die gehorchen mussten, gemacht. Zitat Ende. Nicht nur die zu untersuchenden Menschen bedurften einer bestimmten Sozialisation, dass sie gehorchen mussten, sondern genauso die Forscher, die auf solche Weise Erkenntnisse von ihnen erpressen. Georges Devereux hat einmal in seiner Kritik an den naturwissenschaftlichen Erkenntnismethoden gesagt, dass eine entfernte Ratte ihre Beinstummeln, die durch das Labor kriechen, wenig Licht auf die Ratte, dafür aber umso mehr auf den Wissenschaftler wirft, der sich dieses Experiment ausgedacht hat und es durchführt. Die Forschungen der Humangenetik und ihre daraus abgeleiteten politischen Forderungen fordern dazu auf, die methodische Benutzung von allem Lebendigen, ebenso wie die Ergebnisse solcher Experimente, fundamentaler in Frage zu stellen, weil ihr Menschenbild so einfältig ist, dass sie Menschen a priori mit dem Stigma der Vererbung in zwei Lager polarisiert und daraus Existenzberechtigung ableitet. Dabei geht es am wenigsten darum, einzelne Wissenschaftler zu nazifizieren. Sie haben die Menschenversuche in erster Linie als Wissenschaftler mit dem entsprechenden wissenschaftlichen Instrumentarium unternommen, sondern es geht um eine Auseinandersetzung mit dem menschenverachtenden Kern einer ganzen Fachdisziplin, die sich seit ihrer Entstehungsgeschichte, seit Ende des 19. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Vererbungswissenschaft, der Anthropologie, der Gynäkologie und der Psychiatrie als Rassenhygiene und Eugenik an den Universitäten, in medizinischen Fakultäten gelehrt wurde und erst etwa seit 1945 als Humangenetik bezeichnet wird. Wenn die Geschichte der deutschen Humangenetik in Deutschland zwischen 1933 und 1945 als pseudowissenschaftlicher Irrweg benannt wird oder gar neuerdings der Versuch gemacht wird, sie in einen rationalen und irrationalen Zweig aufzuspalten, also in einen guten und einen bösen, so dienen solche Argumentationen einer Tabuierung der wissenschaftlichen Kontinuität, deren Grausamkeit sich am allerdeutlichsten in dem Umgang mit dem Forschungsobjekt Mensch herausgestellt hat. Dieser Umgang hat aber in der Medizin eine tief verwurzelte Tradition und wird mit der Prämisse, der Zweck heiligt die Mittel, also zweckrational legitimiert. Dieses Diktum repräsentiert die Denkungsweise einer ganzen Kultur, auf deren Basis nicht nur die medizinischen Verbrechen handlungsorientierend gewesen sind, sondern Technologien überhaupt begründet werden. Dazu Günther Anders, Zitat: Eigentliche Humanität beginnt aber erst dort, wo diese Unterscheidung sinnlos wird, wo Mittel wie Zwecke von Lebensstil und Sitte derart imprägniert sind, dass angesichts von Einzelstücken des Lebens oder der Welt gar nicht mehr erkannt, ja gar nicht mehr gefragt werden kann, ob es sich bei ihnen um Mittel handle oder um Zwecke. Erst dort, wo der Gang zum Brunnen so gut ist wie der Trunk. Zitat Ende. Wissenschaft beginnt da, inhuman und totalitär zu werden, wo sie das Individuum gegenüber dem Allgemeinen abstrahiert, wo sie den einzelnen Menschen mit einer Kosten-Nutzen-Mentalität dem Fortschrittsparadigma mit ethischen Begründungen opfert. Auch dazu ein Zitat von Ronald Lane. Naturwissenschaftlichkeit ist der Irrtum, Personen in Dinge zu verwandeln durch einen Prozess der Vergegenständlichung, der selbst Teil der wahrhaft naturwissenschaftlichen Methode ist. Der Irrtum liegt grundsätzlich darin, dass man die ontologische Diskontinuität zwischen Menschen und Dingen nicht realisiert. Wenn Menschen nicht als Menschen betrachtet werden, dann ist das abermals Gewalt und Mystifikation. Zitat Ende. Im Zuge des Fortschritts der Medizin wurden seit dem 18. Jahrhundert bis heute durch das Experiment viele Menschenopfer erbracht. Sie wurden explizit verantwortet, indem sie mit den Erfolgen der Medizin verrechnet und verbucht wurden. Diese Tradition kann auch nicht mit der Kategorie der Verantwortung gebrochen werden. Das Ideal der Verantwortung ist, den einzelnen Wissenschaftler oder Politiker mit der Allgemeinheit identisch zu setzen. Das macht diesen Begriff verdächtig, weil er die Einheit einer Gemeinschaft mit dem Einzelnen fordert, Widersprüche und anderes verbietet und schließlich die eigentliche Frage, nämlich den Umgang mit Macht oder sogar Gewalt, verzerrt und verdeckt. Der verantwortungslose Wissenschaftler ist so gesehen nur noch eine allzu menschliche Bagatelle, ein fortschrittsgläubiger Sünder, der einer aus einem Forschungsdrang entstehenden Versuchung nicht widerstehen konnte. Und er kann dann auch beichten gehen. So entstand die Atombombe und gelangte als wissenschaftliches Experiment nach Hiroshima und Nagasaki. Oder was ist, wenn die Moral einer Gesellschaft eine faschistische ist und der Wissenschaftler in diesem Sinne ganz verantwortungsvoll handelt? Dazu sagt der Philosoph Norbert Wucker, Zitat, die antifreiheitlichen und antidemokratischen Intentionen, die den philosophischen Begriff der Verantwortung prägen, hat ein Mann klar erkannt und praktisch genutzt. Dessen Erwähnung im Zusammenhang mit dem Begriff der Verantwortung leicht Empörung auslösen kann. Zu Unrecht allerdings. Denn Adolf Hitler zog nur die Konsequenzen aus diesem Begriff. Was ihm deshalb in der parlamentarischen Demokratie zuallererst und am allermeisten zu denken gab, war das ersichtliche Fehlen jeder Verantwortlichkeit. Das ist ein Hitler-Zitat. Dort herrsche, beobachtete er, Zitat, Feigheit vor der Verantwortung. Gegen die pöbelhafte Verantwortungslosigkeit stellt Hitler seinen Grundsatz, Zitat, unbedingte Verbindung von absoluter Verantwortlichkeit mit absoluter Autorität, Zitat Ende. Ich meine daher, wir sollten uns mit dem Menschenbild der Wissenschaft, mit ihrer Beziehung zum Leben auseinandersetzen, über die Beziehung von Barbarei und Rationalität nachdenken und ihr die Verantwortung nehmen, statt sie moralisch einzufordern und zu delegieren. Oder wie Eva Isaacson sagt, Zitat, wir müssen aufhören zu glauben, dass uns Wissenschaft retten kann, denn das würde bedeuten, dass sie auch weiterhin die Macht hat, uns zu vernichten, Zitat Ende. Und noch eins, dass die Zerstückelung des Lebens und seiner daraus folgenden Verdinglichung in Traditionen einer männlichen Kultur steht, ist von feministischer Wissenskritik ansatzweise auch von der kritischen Theorie thematisiert worden. Aber eins ist auch klar. Frauen haben gerade im schulmedizinischen Bereich männlicher Vernunft en masse assistiert. In der gerade begonnenen Epoche der Gleichmachung der Geschlechter durch Quotenregelung, Reproduktionsmedizin etc. sollten wir uns daher umso mehr fragen, ob es tatsächlich lohnt, uns in diese Kultur zu integrieren. So, das war's.